Lasst uns doch mal nicht nur einfach über Politik sprechen, sondern auch mal einen Blick dahinter werfen. Warum werde ich eigentlich Politiker? Wie gehe ich mit der Macht um? Ist die neue Rede auch gut genug geworden? Und gewinne ich nochmal das nächste Mal auch die Wahl für mein Mandat? Fragen, die uns jemand beantworten kann, der mit 22 Jahren einst der jüngste Bundestagsabgeordnete war, Carsten Schneider von der SPD, aktuell parlamentarischer Geschäftsführer. Hallo.
Hallo.
Ja, vor genau 20 Jahren bist du das erste Mal in den Bundestag eingezogen. Was heißt vor genau 20 Jahren? Das war damals im September die Wahl, aber du bist 20 Jahre mit dabei. Weißt du eigentlich noch, wann du dich entschieden hast, sozusagen zu kandidieren? Weil das gab ja noch interne Hürde, es gab ja einen Gegenkandidaten. Also weißt du noch die Situation, wie das entstanden ist?
Das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich nämlich erst Nein gesagt hatte. Es war so anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl. Hat mich mein damaliger Ortsvereinsvorsitzender angesprochen, ob ich nicht für den Bundestag kandidieren will. Und ich war damals Zivi oder kurz vor dem Zivildienst nach einer Banklehre und bin dann nach Reisen gefahren, also nach Mexiko mit dem Rucksack und wenig Geld, 6 Wochen. Und dann habe ich gesehen, Mensch, das Leben kann noch, hat noch mehr als Thüringen und Erfurt zu bieten. Und da war ich, als ich zurückkam, habe ich gesagt, nee, ich will nicht. Und dann aber so ein bisschen hin und her und dann habe ich intern kandidiert, weil ich dachte, ich werfe hier den Hut in den Ring. Es ging so ein bisschen auch dem Machtanspruch gar nicht, dass ich gewählt werde, sondern sagen, es gibt auch junge Leute hier in der Erfurter SPD und wir wollen hier was bewegen und setzen hier mal ein Zeichen. Deswegen habe ich dann kandidiert. Das war in etwa, die Entscheidung ist gefallen, würde ich mal sagen.
Im Januar 98 oder?
Nee, viel früher. Die Nominierungsveranstaltung war im, glaube ich, September, Oktober 1997. Und entschieden persönlich dafür habe ich mich dann ein halbes Jahr vorher, ich würde mal sagen, so Mai, Juni 97. Mai.
Ach, so viel früher ist das gewesen quasi. Mehr als ein Jahr früher, bevor dann die Bundestagswahl gewesen ist. Du hast ja eben so gesagt, hin und her, her und hin. Du hast dich jetzt entschieden. Was war denn nun der Ausschlag?
Also der ausschlaggebende Grund war meine damalige Freundin, die gesagt hat, mach das mal. Das ist eine einmalige Chance. Du kannst mal zeigen, nicht nur große Klappe haben, sondern auch zu beweisen, ob du innerhalb der SPD eben auch ein paar Stimmen auf sich vereinen kannst. Ging auch ein bisschen. Mit so einer Kandidatur verbindet man ja auch, dass man Themen auch prominent setzt. Ich nehme mal jetzt hier das Beispiel in Erfurt, der Sebastian Perdelwitz, der für Mehrwertsteuer kandidiert hat, der hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, gewählt zu werden, aber er hat eine sehr gute Kampagne gefahren. Er hat das Thema Soziokultur, Stadtteile, Magdeburger Allee und so, das hat er zum Thema gemacht, das sage ich ganz offen, unterbelichtet war und hat damit öffentlichen Raum und Meinung geschaffen. Und von daher kann ich dem nur dazu gratulieren. Und
du hast dich so ein bisschen an dich selbst erinnert gefühlt.
Ein bisschen ja in dem Sinne zumindest, ich habe es ja innerhalb der Partei, innerhalb der SPD gemacht, aber schon so, um mal mutig zu sagen, nö, wir können das auch selber. Und also zumindest indem man klar artikuliert, was man will. Und das habe ich damals, das war eigentlich mein Ziel, dass ich gewählt werde, dann bin ich nicht ausgegangen. Das war dann auch für mich überraschend.
Ja, es gibt übrigens noch ein paar Gemeinsamkeiten mit Sebastian Perdelwitz, weil er war jetzt auch der Youngster, allerdings ist er jetzt schon ein bisschen älter, als du damals gewesen bist, genau. Und ich habe den Wahlkampf komischerweise damals sehr intensiv verfolgt, wahrscheinlich weil es 98 aber wirklich auch rückblickend ein sehr spannender Wahlkampf war, es war wirklich eine Wechselstimmung da. Und ich weiß noch, bei den verschiedenen Veranstaltungen, da gab es auch so Diskussionsrunden mit deinen Gegenkandidaten, hat man so gemerkt, naja, die anderen nehmen dich manchmal zumindest nicht so richtig ernst, weil du der Youngster warst. Hattest du auch das Gefühl?
Ja, ich bin ja auch wie die Jungfrau zum Kind hingekommen. Also ich war da wahrscheinlich der am wenigsten Vorbereitetste auf diese Kandidatur. Da waren erfahrene Landespolitiker oder Bundestagsabgeordnete. Von manchen Dingen hatte ich auch ehrlicherweise gar keine Ahnung. Aber es geht ja auch um ein kritisches Bewusstsein. Gesunder Menschenverstand hilft viel. Und in der Tat gab es dann ab Mai 1998 eine Wechselstimmung, die war vorher aber nicht da. Die kam erst mit der Wahl in Niedersachsen, wo Gerhard Schröder dann die Landtagswahl gewonnen hat und er dann Kandidat wurde und dann brach sich das so Bahn. Davor war es extrem zäh und ich war ein halbes Jahr da schon Kandidat, im September 97 nominiert worden, viele Fehler gemacht, Niederlagen eingesteckt und da war ich auch ab und zu mal so kurz vorm Hinschmeißen und die Anspannung war da schon groß. Aber im Endeffekt habe ich dann zum Glück durchgezogen.
Weißt du noch, wie du diesen Sonntag, den 27. September, den Wahlsonntag verbracht hast? Also wie du so erfahren hast, dass es reicht, dass du sogar direkt ja den Wahlkreis auch gleich gewonnen hast?
Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich war so aufgeregt, dass ich das Auto gewaschen habe. Das mache ich sonst überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Aber ich habe dann vor lauter, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, bis es 18 Uhr wurde, glaube ich, gesaugt und also einen Quark gemacht. Ich hatte so einen Golf 2 gehabt. Der war das nicht gewöhnt. Und dann wollte ich eigentlich nur noch, dass es vorbei ist. Ich wollte nur, dass diese Wahl, dieser Zeitpunkt vorbei ist, weil die Anspannung, es sitzt einem so wirklich im Nacken, weil ich für die SPD in Erfurt dann schon das Aushängeschild auch war. Und wenn das komplett schief geht, man kriegt dann das Zeugnis, ne? Wenn dann mehr Leute die SPD gewählt hätten und mich weniger, wäre das quasi der Beweis gewesen, ich bin der falsche Kandidat. Und das, so eine Vorwürfe gab es halt innerhalb der SPD auch, ne? Wenn ich in der Kampfkandidatur das nur geworden bin. Und ich wollte eigentlich nur, dass es dann ein ordentliches Ergebnis gibt und das vorbei ist. Dass es dann noch für einen Sieg gereicht hat, das hat mich selbst überrascht. Persönlich habe ich nicht damit gerechnet.
Weißt du noch, also die Regierung saß ja damals auch in Bonn, darf man nicht vergessen, 98, so wie deine erste Zugfahrt wahrscheinlich nach Bonn gewesen ist. Ich vermute mal nicht, dass du mit dem Golf 2 vorgefahren bist, wie das so gewesen ist, die Eindrücke, die anderen damals berühmten Leute von der SPD kennenlernen.
Ja, das weiß ich noch sehr genau. Ich bin tatsächlich mit dem Zug gefahren, mit Kollegen aus Gera, Carsten Schönfeld, der auch überraschend den Wahlkreis da gewonnen hat. Und dann kamen wir in Bonn an, das war noch alte Bundesrepublik, ich glaube war ein oder zweimal vorher in Bonn nur gewesen. Und dadurch, dass ich, da war ziemlich Medientrubel schon gewesen, weil ich halt der jüngste Kandidatabgeordnete und der Exot schlechthin noch Ossi und
da kam ja alles zusammen.
Und dann trennten sich unsere Wege, weil ich hatte diese Medienmeute, die wirklich dann Kameras am Bahnsteig stand und ich hatte keinen Pressesprecher, gar nichts. Ich machte die Tür auf und dann standen die alle und dann trennte sich das. Er aber ging so seinen normalen Weg und mir hatte dann die Fraktion, die haben das dann mitgekriegt, haben mir quasi eine Pressesprecherin zur Seite gestellt, die so mich so durch den Tag geführt hat. Und dann auch die Termine bei Rudolf Scharping mal und dann in der Fraktion. Das war natürlich alles irgendwie ein großes Abenteuer für mich, aber auch irgendwie ist total surreal, weil ich selbst nicht gerecht habe, gewählt zu werden. Und dann noch den Exotenstatus, die anderen Kollegen, die auch gewählt wurden und freudig waren, fanden das irgendwie, glaube ich, nicht ganz so witzig. Ich habe es jedenfalls erstmal genossen, weil.
Das glaube ich, ja. Also es gibt ja diese Anekdote, ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass der langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Struck sich an deinem Kleidungsstil so ein bisschen gestört hat, weil du zu leger aufgetreten bist, Turnschuhe anhattest oder so.
Struck, das war ein super Typ. Wir hatten ein sehr intensives Verhältnis, war ja auch erster parlamentarischer Geschäftsführer, also was ich jetzt mache, war er damals und wurde dann Fraktionsvorsitzender und das war so eine Hassliebe. Also ich war immer derjenige, dem er eine mitgegeben hat in den Sitzungen, weil das war irgendwie sein Führungsstil. Einer musste eine draufkriegen, damit die anderen funktionieren. Aber ich habe immer gewusst, er meint es eigentlich gar nicht so persönlich und böse. Und naja, gut, die mussten sich, es war ein gegenseitiges Aneinanderreiben.
Du hast gesagt, du hast erstmal das genossen, das versteht man ja auch. Ne? Nach dem Genießen kam wahrscheinlich so ein bisschen das Einarbeiten, auch erstmal die Materie. Du hast gesagt, du hast damals keinen Pressesprecher gehabt. Du musstest vielleicht auch erstmal dich spezialisieren, um Themen zu finden, auch so ein bisschen die Mechanismen der Macht kennenlernen, ja, also Ausschüsse vielleicht, dass man da mal reinkommt. Wie ist das so gelaufen?
Ich habe Glück gehabt, dass ich direkt in den Haushaltsausschuss durfte. Ich hatte das, mich da, man bewirbt sich dann in der Fraktion. Habe ich gar nicht angegeben, weil das so der Königsausschuss war und ich wollte den Finanzausschuss, weil ich mit der Bankkaufmann sagte, naja, Herr Weiß, in 4 Jahren wirst du nicht mehr gewählt, bleibst in dem Metier und machst nicht irgendwas ganz anderes. Da war aber dann voll und dann habe ich den Haushaltsausschuss zugewiesen bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und dann habe ich mir Mitarbeiter letztendlich gesucht. Ich habe mir mit Christoph Matschi die Sekretärin geteilt, also teils halb, wir hatten ein gemeinsames Büro. Und sie saß an einem Schreibtisch, hat dann für uns beide quasi gearbeitet und hat mir dann einen Fachmann gesucht, der sich mit Haushaltspolitik auskannte, mir dann alle Kniffe beigebracht hat, sodass ich auf der einen Seite, ich sag mal, ein bisschen die Jugendwelle gesurft bin, in dem Sinne, dass ich alles, was so an Anfragen kam, auch gerne mitgenommen habe, also auch mal Harald Schmidt Show und das war alles mal ein interessantes halbes Jahr. Aber nicht nur das, sondern eben auch, wusste, das geht vorbei und ich will ja auch nicht der Jugenddödel der SPD werden, sondern habe mich dann ja sehr gezielt, eben nicht als jugendpolitischer Sprecher oder irgend sowas wählen lassen, sondern habe gesagt, mach Haushaltspolitik und grundiere das. Und da hatte ich dann wirklich einen sehr erfahrenen 60-Jährigen, der mich dann in die eingeweiht hat, wie das Leben in Bonn funktioniert und wie Politik tatsächlich funktioniert. Und das war nochmal ein Lernprozess, der 3-4 Jahre ging.
Aber das ist so ein bisschen auch ein roter Faden. Du warst ja lange dann auch haushaltspolitischer Sprecher in deiner Fraktion oder deiner Partei. das ist sowas dann geblieben einfach. Also hast doch relativ schnell dann doch dein Thema gefunden.
Naja, die Politik ist ja immer Frage auch, kann man viel durchsetzen? Also ich mache ja nicht, weil ich schöne Reden halten will, sondern ich will im Kleinen und im Großen manchmal die Welt und manchmal nur Erfurt verändern und manchmal nur die SPD. Und das geht meistens auch über Geld. Und wofür gibt man was aus? Wer zahlt wie viel Steuern? Ist das gerecht oder nicht gerecht? Und wofür gebe ich es aus? Eben für Bildung oder ich komme gerade aus der Kaufmannskirche für die Sanierung der Kirche oder für die ICE-Trasse, die 20 Jahre meiner Arbeit gekostet mit hat im Bundestag, die mit durchzusetzen. Und das ist eben der Machtpunkt des Haushalts gewesen und deswegen bin ich da auch geblieben, ne, und mich dann so langsam sukzessive hochgearbeitet. Dann auch neue Impulse gehabt, das neue, ist immer die Frage, langweilt einen das ja oder langweilt es einen nicht mit der Zeit, die Arbeit, mich hat es nie gelangweilt, weil es kam was Neues hinzu. Es kam dann die Finanzkrise, die Konjunkturpakete, die wir gemacht haben, die haben wir maßgeblich im Parlament beschlossen, dann kam auch mal Oppositionszeit mit Euro-Krise und ja, von daher war es immer aufregend.
Kannst du dich noch an deine, apropos aufregend, erste Rede im Bundestag erinnern?
Ja, die war furchtbar.
Das war so furchtbar?
Ja, ich habe das total missverstanden. Erstens war die Redezeit viel zu lang. Ich rede jetzt im Bundestag im Schnitt 6-7 Minuten und das reicht auch. Dann kann man alles sagen, was wichtig ist. Die war damals, glaube ich, so 15 bis 20 Minuten lang und sie ging über das, wofür ich zuständig war, nämlich den Justizhaushalt. Dessen politische Wirkung ist relativ gering, ist ein Personal und ich habe wirklich bis auf die Zweit-Nachkommastelle die Zahlen vorgetragen, wofür wir wie viel Geld ausgeben und was umgeschichtet haben. Es war ein großes Missverständnis und ich habe sie vor allen Dingen abgelesen, was das Langweiligste ist überhaupt. Ich habe es mir danach angeguckt, kam mir vor wie frühere Vorträge beim ZK der SED und habe mir gedacht, nie wieder in der Art und seitdem versuche ich reden mit Stichpunktzetteln, wo ich so Schlüsselwörter oder Schlüsselpunkte habe, die ich ansprechen will, zu halten. Aber eben keine ausgeschriebenen Reden vorzulesen, sondern es geht um die Debatte. Da macht man zwar mal einen Fehler, die Formulierungen stimmen nicht immer so ganz, aber es ist lebendiger. Und für mich ist Bundestag eben sehr wichtig, auch als Hauptdebattenort der Nation. Und da darf man sich nicht gegenseitig die Reden vorlesen, sondern muss auf den anderen eingehen.
Aber irgendwo auch verständlich so rückblickend, dass man erstmal so ein Geländer gebraucht hat, lieber erstmal die Rede, auch wenn es unsexy ist, wie du gesagt hast, erstmal komplett das ablesen, weil das sind ja so Lerneffekte und weil du das gerade so ansprichst, man ist ja ständig irgendwie mit sich selbst beziehungsweise seiner Außenwirkung konfrontiert. Wie war das für dich? Also nicht nur im Wahlkampf, wenn einem permanent ein Wahlplakat von Carsten Schneider anlächelt und du ja da auch dran vorbeifährst, sondern auch, es geht ja viel um Außenwirkung. Dazu gehört die Rede mit dazu, aber wie hast du da so gelernt?
Ja, ich musste lernen, weil ich in der Schule hier in Erfurt nicht gelernt habe zu reden, also im Sinne von eine Rede zu halten. Dazu wird man in Deutschland nicht geboren. Das ist mehr so das Untertanmäßige, weil wer reden kann, ist ja auch frei. Ne? Der kann auch Dinge in Frage stellen und andere überzeugen. Das ist nicht so wirklich in Deutschland gewollt. Es ist im Bildungssystem nicht verankert, wie in Großbritannien und USA gibt es diese Debating Societies in den Schulen schon. Das ist hier weniger der Fall und deswegen musste ich das auch lernen. Ich habe tatsächlich mir eine Rhetoriklehrerin genommen und mit der das geübt, wie man das am besten macht. Ne? Und dann macht man Fehler, weiß man, guckt man sich das an, macht, wie man es besser macht.
Gibt es so Faustregeln? Also ich bin ja auch damit konfrontiert als Moderator, aber gibt es so Sachen, wo man so sagt, zum Beispiel was das Sprechtempo angeht, wenn du selber das Gefühl hast, dass du zu langsam sprichst, ist genau das richtige Sprechtempo, sagt man immer bei der Moderation.
Ja, meistens redet man viel zu schnell. Also ich auch, muss mich dann auch konzentrieren. Ich habe auch Sprechunterricht richtig genommen mit Korken und so, weil ich sehr genuschelt habe. Falle da auch immer wieder noch zurück. Und das also ich jedenfalls bin da nie richtig fertig, sondern ich muss da immer wieder dran arbeiten.
Also mit dem Korken kenne ich auch im Übrigen. Ja. Also insofern, ist es eigentlich wahr, man sagt immer so bei Interviews, muss ja permanent Interviews geben, gerade wenn so Experteninterviews sind. Es gibt so einen Satz, der heißt so als, also wird nachgesagt, beantworte nicht die Frage, die gestellt wird, sondern beantworte die Frage, die du gerne bekommen hättest. Also machst du das auch manchmal?
Ja.
Permanent?
Das kommt auf das Format an, aber wenn ich Fernsehen, ARD oder RTL oder irgend sowas habe, weiß ich kriege zwei Sätze, die gesendet werden in den Nachrichten und ich muss mir vorher sehr genau, was ist die Botschaft in diesen zwei Sätzen? Und ich versuche natürlich die Frage nicht gänzlich in Frage zu stellen, aber schon diese zwei für mich entscheidenden Zielsätze als Botschaft, dass die beim Empfänger auch ankommt, schon mir vorher zu überlegen und zumindest dem Grunde nach zu setzen auch.
Du bist, glaube ich, inzwischen ein sehr begehrter Ansprechpartner, nicht nur, weil du jetzt auch parlamentarischer Geschäftsführer bist, sondern weil man auch so gesagt hat, in deinem Umfeld, den Carsten, den kannst du auch früh um 6 wecken, der ist da schon bereit zu reden. Stimmt das, ja? Also du, bei dir macht man Klick und dann haut's hin.
Na, das weiß ich nicht. Ich habe auch schon mal eine Situation gehabt, wo ich, das kann ich heute sagen, ein Deutschlandfunk-Interview hatte, live, und ich war eindeutig zu lang bei irgendeiner Karnevalsveranstaltung und ich ja dann den Anruf dachte, das kann ich jetzt auf keinen Fall machen und bin da nicht dran gegangen. Es war auch besser so. Es war aber das einzige Mal in der Zeit. Ansonsten versuche ich das schon diszipliniert zu machen. Nicht drum herum zu reden. Ich glaube, das langweilt dann die Leute auch. Aber schon eine politische Meinung zu haben, weil darum geht es ja. Danach werde ich ja auch gefragt und nicht zu labern. Ich finde, dass das schon einer der entscheidenden Punkte ist, die Politik auch interessant machen kann für diejenigen, die hier der Demokratie noch zuhören.
Darum geht es ja. Und das kann man vielleicht dann auch später nochmal kurz besprechen. Vielleicht ganz kurz dein Verhältnis zur Macht. Sag jetzt bitte nicht, das ist unwichtig, sondern man muss ja ein Verhältnis zur Macht haben.
Nee, das ist entscheidend. Sie ist nur, ich will sie auch haben, weil sonst würde ich ja nicht kandidieren in Deutschland für den Bundestag, weil das bedeutet, dass ich politisch das, wofür ich angetreten bin, auch durchsetzen kann. Sie ist nur demokratisch kontrolliert in Deutschland und sie ist zeitlich befristet auf Bundestagswahl 4 Jahre und man hat immer noch Mitspieler, also seien es die Gerichte, ja, also die unabhängig sind und seien es auch Zwischenwahlen wie Landtagswahlen, die das auch wieder durch den Bundesrat in Frage stellen. Aber ich habe da ein positives Verhältnis, man muss ja was draus machen. Also bin ja kein reiner Oppositionspolitiker, der nur bellt, sondern Sozialdemokraten haben auch schon den Anspruch zu regieren und es dann auch umsetzen. Und dazu brauche ich auch die Macht.
Wie bist du in der konkreten Umsetzung als Chef mit deinen Mitarbeitern? Also was ist dein Führungsstil?
Ich habe immer extremes Glück gehabt, indem ich sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte, die sehr selbstständig waren und einen eigenen politischen Impetus hatten und auch wollen. Die wussten in etwa auch, kennen mich seit vielen Jahren, auch wo ich politisch hin will. Aber ich frage die auch nicht nur, wie es geht, sondern auch, was sie selber meinen. Manchmal übernehme ich sie, manchmal übernehme ich es nicht. Also ich glaube, dass ich schon auch direkt sein kann, wenn es nicht läuft. Aber das ist in wenigsten Fällen nötig.
Wenn man dich so beobachtet, die letzten 20 Jahre, dann hattest du eigentlich irgendwie was immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und manchmal hatte ich sogar das Gefühl, er tritt auf die Karrierebremse, weil du wurdest auch mal als Minister in Thüringen gehandelt, als Finanzminister. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hieß, es sei so. Hast du dann absichtlich manchmal auch so Angebote ausgeschlagen? Weil du hättest bestimmt Finanzminister wahrscheinlich werden können.
Naja, ich glaube schon, dass das so gewesen ist. Es war schon so. Aber ich habe mich halt ich mache sehr gerne Parlament, ich bin sehr gerne Abgeordneter. Ich liebe auch die Freiheit, die ich dabei habe. Ich brauche keinen Lametta im Sinne von einen Titel als Minister oder manche beziehen ihr Selbstbewusstsein daraus, das tue ich nicht. Und die Freiheit, die ich eben habe, ist nicht eingebunden zu sein in so ein Ressortprinzip, ne? Und dann auch nur das sagen, machen zu dürfen zu diesem Bereich, sondern mir gefällt es sehr gut, Abgeordneter für diesen wunderschönen Wahlkreis Weimar in Erfurt zu sein und im Bundestag eben da auch mich überall mit einzumischen zu können, wenn ich es will und wenn ich es für richtig halte. Das könnte ich sonst nicht und von daher bin ich zumindest mit der Entscheidung da zufrieden und es ist auch eine private Lebensentscheidung.
Wie war es das apropos, jetzt bist du ja nun wirklich parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, weil du sagst, private Entscheidungen, besprichst du dich da vorher? Also wie war da sozusagen der Entscheidungsprozess?
Der musste schnell gehen, weil wir das direkt 2 Tage nach der Bundestagswahl oder am Tag nach der Bundestagswahl entschieden haben. Es war klar, Andrea Nahles wird Fraktionsvorsitzende und sie wollte aber eigentlich jemand anders als ersten parlamentarischen Geschäftsführer haben. Und ich habe dann gesagt, also ich möchte das gern machen, weil ich mir zutraue und auch weil ich glaube, dass ich auch oft in der Fraktion einen Schritt zurückgetreten bin und gesagt habe, lass mal jemand anderes vor. Ich habe mich das mit meiner Frau besprochen und die war damit einverstanden, weil es heißt nochmal eine höhere zeitliche Belastung, als es eh schon der Fall ist. Und dann habe ich kandidiert und bin dann gewählt worden.
Und Andrea Nahles hat sich dann trotzdem an dich gewöhnt, weil du warst ja nicht ihre erste Wahl.
Ja, das stimmt so. Wir kennen uns aber auch schon viele Jahre. Und ich meine, das war auch ein sehr guter anderer Kandidat, so Hubertus Heil, der ist jetzt Arbeitsminister, das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht für ihn. Und wir arbeiten also jetzt, ich mit Andrea Nahles, exzellent zusammen. Bin da wirklich begeistert, macht mir auch sehr viel Spaß. Ich diene dann auch mal gerne. Und sie ist die erste Frau an der Stelle als SPD-Vorsitzende und sie hat sich leicht. Ich sage jetzt ganz offen aus der Beobachtung heraus, ja auch viele Parteivorsitzende gesehen, die hatten es im Zweifel leichter, als sie das als Frau hatten. Das liegt wirklich daran, dass sie eine Frau ist und sie deswegen mit ihr anders umgegangen wird.
Sie hat jetzt 66% immerhin bekommen. Man spricht immer von einem ehrlichen Ergebnis. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, auch in der Funktion parlamentarischer Geschäftsführer, was du da genau machst. Also du sammelst die Truppen hinter Andrea Nahles oder wie kann man das so beschreiben?
Naja, es ist ein wahnsinnig bunter Job. Man könnte das so zwischen, fußballerisch gesehen, zwischen 6 und 8, also zwischen der 6 und der 8. Ich auf der einen Seite das Spiel mit organisiere, also die Fraktion, Personalführung für 200 Leute mit habe, plus die Finanzverantwortung für die Fraktion, aber natürlich auch mal die 8 mal nach vorne mitgehen und in Angriffen machen oder auch abzufangen, wenn ein anderer Seehofer einhegen muss oder was zu Frau Wagenknecht sagen muss, dann mache ich das auch im Zweifel. Und deswegen ist es immer neu für mich, weil ich sehr eingegrenzt war auf diesem Bereich Finanzen und jetzt ist es eben ein generalistischer Job. Ich muss mich jetzt auch zu außenpolitischen Themen äußern und werde gefragt, weil ich mittwochs immer Pressekonferenz mache, da kommen 50, 60 Kollegen von den Medienanstalten und die wollen natürlich von der SPD dann eine Meinung. Und das muss man sich sehr gut vorbereiten, also wenn ich da reingehe, weil nicht zu allem habe ich erstens eine Meinung und zweitens weiß ich auch nicht mal ganz genau, worum ging es da jetzt genau. Und
das finde ich übrigens den Punkt ganz interessant, wieso ja. Darf man nicht eigentlich sagen, das frage ich mich auch manchmal selbstkritisch, wenn ich jetzt der Fragesteller wäre, wieso darf man als Politiker nicht einfach mal sagen, Entschuldigung, da muss ich nochmal nachfragen. Manchmal wird es gemacht in Ausnahmefällen, aber viel zu selten, finde ich.
Ja, ich mache das schon, wenn ich das nicht kann, aber wenn ich es wirklich nicht weiß, sage ich das auch. Aber die Kollegen, das ist halt die wöchentliche Pressekonferenz, wir wollen dann zum allen Punkten der Tagesordnung, des Plenums, des Bundestages, aber eben auch zu allgemeinpolitischen Themen. Das geht dann querbeet, wirklich komplett quer, möglichst in was zitierfähiges haben und ich versuche ihnen das schon zu geben. Also ich weiß, kann mir so antizipieren, was könnte Thema sein, rufe dann meinen außenpolitischen Kollegen an und frage ihn, wie ist das jetzt mit dem Mandat, was mit Somalia oder was ist mit Iran Abkommen, um da einfach auch als Service die SPD dort zu repräsentieren und dass sie eben nicht zu 100 Leuten rennen müssen. Das schon, aber wenn manchmal muss man eben tatsächlich auch nachdenken, erst um eine Situation, wenn die sich neu stellt. Das ist in der heutigen Zeit manchmal schwieriger. Und da will ich mal eine Anekdote sagen. Ich habe mit Egon Bahr vor 2 oder 3 Jahren hier eine Veranstaltung in Erfurt gemacht und war danach noch mit ihm essen. Er hat eine Bratwurst gegessen. Und er sagte, du, früher haben wir uns, hat die CDU einen Vorschlag gemacht und Willy Brandt 3 Tage überlegt, bis sie dann geantwortet haben. Das ist heute nicht mehr möglich, sondern man muss in 30 Minuten spätestens eine Replik haben. Dadurch geht die Qualität tatsächlich verloren. Manches macht man langfristig und denkt auch mal langfristig nach und manchmal muss man sehr kurzfristig reagieren, ansonsten ist man nicht auf dem Markt.
Wir müssen ja gar nicht bis Willy Brandt zurückgehen, deswegen ist dein Zeitraum ganz interessant. Selbst 1998, es gab schon Internet, ich vermute, dass sogar deine Bundestagsadresse, vielleicht sogar deine erste E-Mail,
vorher? Nein, es gab noch keine E-Mail-Adresse, als ich im Bundestag eingezogen bin. Ist erst kurz danach gekommen.
Interessant, ne? Das muss man mal, also du kennst quasi sowieso da also auch noch das analoge Zeitalter und ich hatte jetzt auch im Zusammenhang mit dem Buch über Martin Schulz und seinen Wahlkampf gelesen, dass inzwischen das auch von Politikerseite fast so eine Sucht ist, dass sie andauernd beim Bundespresseamt anrufen, um zu fragen, sag mal, ist jetzt vielleicht was Neues gekommen? Ja? Mhm. Also im Grunde ist das so ein Spiel, was sich gegenseitig hochschaukelt. Ja, also,
ja. Ist eine Sucht. Jürgen Leinemann, ehemaliger Spielredakteur, hat ein Buch geschrieben, es nennt sich Sucht. Er war selbst alkoholsüchtig, beschreibt aber die Sucht aus einer Bonner Sicht politischer Akteure, also Abgeordneter, Minister etc. an ihrem Beruf. Und da ist schon ein bisschen was dran, weil warum macht man das? Es ist eine 70, 80 Stunden Woche und es ist gut bezahlt, so keine Frage, aber woanders kriegt man im Zweifel mehr. Trotzdem machen das die Leute. Und auch ich. Warum? Weil es natürlich man eine sehr herausgehobene öffentliche Stellung auch hat und kann Meinungen beeinflussen, kann Einfluss nehmen auf die Gesellschaft. Das können viele andere nicht und kann sie auch tatsächlich verändern. Und was ich nicht so brauche, ist die tägliche Aufmerksamkeit, aber es gibt Kollegen, die brauchen täglich ihren Auftritt. Ja? Und sei es im Kleingartenverein. Wir brauchen 5 Leute, die zuhören. Und das berichtet er in diesem Buch über Sucht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz zutreffend.
Hast du eigentlich Angst vor dem Tag X? Der wird ja irgendwann mal kommen, ne? Also an dem du dann einfach kein Mandat mehr hast und es wartet jetzt nicht irgendwie die Limousine oder die Fahrbereitschaft du musst alles wieder allein machen. Gibt es diese Angst so ein bisschen?
Nee, ich glaube, das hat nichts mit den Bequemlichkeiten des Alltags zu tun, sondern eher mit der Frage, mein Gott, ich spiele jetzt quasi bei Real Madrid. Jetzt gut. Das ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel als
für die Bayern-Fans.
Ich bin ja Eintracht Frankfurt und Fan, also, aber das ist international nicht so. Aber man hat schon ziemlich, wenn man so als Fußballer, was ich ja auch war, aber es nie über Concordia Erfurt hinaus geschafft habe vom Talent, wäre Bayern München oder Rot-Weiß Erfurt schon das Größte gewesen. Und wenn man das dann hat und sagt man so leicht, ich mache was anderes und merke dann aber, das macht mir gar keinen Spaß, sondern das, was ich da mache, das hat mir den wahnsinnigen Spaß gemacht, gibt es halt kein Zurück mehr. Und ich weiß das schlichtweg nicht. Ich habe den großen Luxus, jeden Tag gerne aufzustehen und zu arbeiten und mir macht das wahnsinnig Spaß. Und ich, klar, manchmal, der letzte Wahlkampf hat mich auch wahnsinnig geärgert, weil es sehr aggressiv war und manche Leute ich auch unverschämt fand. Aber gut, es gehört dazu. Und mein Punkt wäre eher, dass dann das ein Stück des Lebens weg ist und dass das vielleicht doch ein ganz zentraler Bestandteil ist.
Das wäre jetzt mal interessant, jetzt auch in deiner neuen Funktion als parlamentarischer Geschäftsführer. Du warst ja vorher schon viel beschäftigt, aber jetzt wahrscheinlich ist das nochmal eine andere Qualität?
Ja, ist nochmal bedeutend mehr. Ich konnte auch man ist anders im Fokus. Also ich sitze in der Fraktion vorn, muss die leiten mit Andrea Nahles und da sitzen 150 Leute und nochmal 100, die das beobachten. Und die ersten Tage, als ich das dann war, bin ich sehr früh ins Bett gegangen. Also sobald ich nach Hause gekommen bin, umgefallen und weil ich kaputt war, weil ich so mich darauf konzentriert habe, keinen Fehler zu machen und das alles zu berücksichtigen. Das ist was anderes, als wenn man sonst in einer Sitzung sitzt und ist von einer Stunde mal 10 Minuten dran. Ne? Dann kann man auch mal Zeitung lesen. Zwischendurch gibt es tatsächlich. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Plus ich habe natürlich mehr Zeit, die ich noch mal mehr in Berlin verbringen muss, einfach weil die Fäden da oftmals zusammenlaufen, ich in den Vorbesprechungen zum Kabinett mit den Ministern bin, nachbereite und ja, sodass ich so, ich sag mal, 2 Wochen im Wahlkreis noch bin, also 2 Tage die Woche im Wahlkreis bin und die Rest tatsächlich in Berlin.
Interessant, kommt schon zum Ende des Gesprächs, aber deswegen ist dieser Zeitraum, 20 Jahre Carsten Schneider, ganz spannend, weil 1998 die SPD damals ein ganz tolles Ergebnis geholt, 40,9% mit Gerhard Schröder und jetzt zuletzt mit Martin Schulz waren es 20,5%. Wann wird es denn mal wieder richtig Sommer bei der SPD, dass mal das zumindest über 30% geht?
Ja, wenn Rudi Carrell ein neues Lied auflegt. Ich habe mal vor 10 Jahren einen Aufsatz geschrieben, dass die SPD aufpassen muss, dass sie aus diesem 30%-Turm wieder ausbricht. Ja, jetzt wäre ich froh, wir würden den 30%-Turm erreichen. Der würde ja für die strukturelle Mehrheitsfähigkeit in Deutschland reichen. Ich tue alles, was meiner Macht steht, mit bestem Wissen und dass wir dort stärker werden. Ob das gelingt, ich weiß es nicht. Nur weil wir die älteste Partei Deutschlands sind und viel Gutes getan haben, was ich zumindest glaube, wählt uns keiner für die Zukunft. Und wir haben die letzten 3 Bundestagswahlen verloren, eindeutig verloren. Und deswegen sind wir in einem harten Neustruktaufstellungsprozess, sowohl in der Partei als auch in der Fraktion. Und nichts ist für die Ewigkeit. Also ich kämpfe jeden Tag dort um das Überleben der SPD auch. Und ich weiß das auch. Es gibt ja so Wahlkreise, die gewinnen immer 50%, doch das ändert sich und dachten immer, das bleibt auch immer so. Nö, der Osten ist da in einer gewissen Weise Vorreiter, weil es diese Wählerbindung in dem Maße nicht mehr gibt, weil wir auch strukturell so dieses klassische gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer, die wussten, sie gehen in der IG Metall und wählen die SPD, gibt es auch nicht mehr. Und umso mehr müssen wir erstens am Puls der Zeit sein. Wir haben zu wenig die Sprache der Leute gesprochen in den letzten Jahren und auch auf Themen gesetzt, die vielleicht nicht wirklich relevant für die Bevölkerung waren. Ja, und können uns nie ausruhen. Also ich bin mir dessen bewusst. Ich habe jetzt auch noch nicht das Ei des Kolumbus gefunden, aber ich versuche zumindest meinen Beitrag dazu beizutragen mit Andrea Nahles und auch zu Olaf Scholz und den anderen, dass das was wird.
Aber Themensetzung ist auch ungeheuer schwierig. Wir hatten vorhin im Vorgespräch, habe ich einer Kollegin erzählt, dass du kommst, und die meinte dann gleich, ach, Carsten Schneider, damals diese Aktion, als er gebügelt hat für Mütter, ja, das hatte sie noch so in Erinnerung. Und ein anderer Kollege, der 20 Jahre ist, hat wie gebügelt, und da haben wir ihm erklärt, ja, damals im analogen Zeitalter war das noch eine Aktion, die war gesprächswertig. Ja. Das ist heute wahrscheinlich schwieriger.
Ja, war zum Frauentag gewesen vorm Rathaus, lag auch nah, weil meine Mutter hatte eine Wäscherei, und gut, ich habe Hemdbügel, konnte ich. Aber es hat zumindest ein bisschen funktioniert. Aber es war natürlich interessant, weil es war nur ein Symbol. Ja, es war eigentlich nur ein Symbol gewesen, was für Dinge hängen bleiben und welche andere nicht hängen bleiben, zum Beispiel. Also ich glaube, dass ich insbesondere, was so für den Wahlkreis für Weimar und Erfurt betrifft, durchaus ein starker Abgeordneter bin, der so viel im Boden durchsetzen kann, dass es hier gut geht. Also Infrastruktur, ICE-Trasse, Autobahn, in Weimar die Klassikstiftung Bauhausmuseum, das gäbe es sonst alles nicht. Trotzdem spielt es eine relativ geringe Rolle nur bei der Wahlentscheidung für die Zukunft der Bürger.
Sonst du hast letztes Mal gegen Antje Tillmann, deine Direktkandidatin, ja. Konkurrentin von der CDU, verloren.
Ja, ich komme gerade von einem Termin mit ihr, wir kommen auch miteinander gut hin, aber der Trend war dort so stark, dass da nicht gegen anzugehen, also der Trend gegen die SPD. Aber ich muss sagen, dass ich, ganz ehrlich, dass irgend so ein dahergekommener Kandidat der AfD, der also nichts, aber auch gar nichts mit Erfurt und eigentlich mit Thüringen auch nichts zu tun hat, fast so viele Stimmen kriegt wie ich, da war ich schon ziemlich sauer.
Das glaube ich, aber das ist doch, das frustriert, ne? Also ja. wenn man, der eine strengt sich an, und man muss ja mal überspitzt sagen, die AfD könnte auch einen Besenstiel aufstellen, ja. Der würde auch die Prozente einfahren. Das ist dann doch so ein Moment, weil ich hatte das Gefühl, bei vielen bist du ja abgebrüht, aber da
das
ist
man
dann
doch. Das hat mich tief getroffen. Ich war auch krank, ich habe mich im Wahlkampf wirklich aufgerieben, ich war dann fix und fertig, also wirklich krank. Und ich war auch die letzte Woche nur noch stinksauer, weil ich gemerkt habe, Leute gingen in diese eine Richtung und viele kamen schon auf mich zu und in den Infostand, und da habe ich schon in der Haltung gesehen, das sind AfD-Leute und die wollen mich jetzt beschimpfen. Und ich dachte, nee, ich will ihre Stimme nicht. Will ich wirklich nicht. Ja? Es ist ein freies Land, sie können wählen, wie sie wollen, ich kann auch wählen, was ich will. Damit konnten dann viele dann auch wieder nicht umgehen, aber so ein bisschen Selbstbewusstsein und Würde gehört auch dazu.
Carsten Schneider, wenn er mal wirklich die Zeit hat und mal einfach, weiß ja gar nicht, ob es das auch gibt, dass du bei Aldi einkaufst, dass du wahrscheinlich
Netto,
nennen wir extra mehrere Marken, dass wir hier keine Werbung machen, wahrscheinlich Pokalfinale schauen, München gegen Eintracht Frankfurt, wenn es jetzt schon.
Ich habe glücklicherweise Karten bekommen zum Kaufen und.
Bist direkt vor Ort sogar.
Das ja, ich, ja. Wir haben im Bundestag einen Fanclub gegründet, Eintracht Frankfurt Fanclub. Daher ist mit Rot-Weißer nichts wird mit der Bundesliga, habe ich mir irgendwann mal Anfang der 90er Eintracht gesucht. Und gestern habe ich die Nachricht bekommen, dass ich tatsächlich eine Karte kaufen kann, und ich werde beim Finale dabei sein.
Jetzt muss ich trotzdem, weil du zweimal Rot-Weiß angesprochen hast, noch ein Wort zu Rot-Weiß. Also da die Prognose von dir?
Ja, bitter. Ich habe selten so eine sportliche Tiefschläge gesehen wie diese Saison. Als auch die Führung, das ist ein Desaster, und jetzt kann man nur die Ärmel hochkrempeln, sich ordentlich entschulden für die nächste Saison und in der Regionalliga einen längeren Aufbauprozess haben. Ich gehe nicht davon aus, dass es gelingt, innerhalb einer Saison dort direkt wieder aufzusteigen, aber es gibt eine lange Tradition für diesen Verein und auch eigentlich auch eine Identität auch in der Stadt, und zu schlecht auch geführt in den letzten Jahren, sonst wären mehr hingegangen. Und von daher, meine Unterstützung haben sie. Und dann müssen wir sich ein bisschen neu erfinden. Und dann hat man eine Regionalliga, glaube ich, in 3 oder 4 Jahren durchaus eine Chance, auch wieder hochzukommen.
Sagt Carsten Schneider, erster parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Ja, gerne. Vielen Dank.